Schönen guten Tag, Herr Martin. Tag. Heute verbindet uns alle ein Thema. Sie als Otto-Nadel-Gymnasium?
Ja.
Und Sie als Mitglied und Autor des Vereines Freunde Schloss Biesdorf wollen das Leben und Werk unseres Namensgebers in die Gegenwart bringen. Wir möchten mit Ihnen über Otto Nagels Wirken sowie über Ihre Recherchen und Erarbeitungen bezüglich seines Werkes in den Austausch kommen, um unsere Ausstellung im Schloss Biesdorf vorzubereiten. Dazu werden wir dieses Gespräch auch aufnehmen. Wir haben uns in den letzten Unterrichtsblöcken intensiv mit zwei Beiträgen aus Ihrem Katalog Otto Nagel, Maler, Publizist, Kulturpolitiker beschäftigt, zu welchen wir Ihnen heute Fragen stellen werden. Anfang letzten Jahres haben wir uns mit den Themen der Lebenskreise Otto Nagels auseinandergesetzt, sei es die Darstellung von Hinterhöfen, das Frauenbild, Armut, Familie, Politik und die Stadt. Unter der Leitung von Frau Wolfram, Herrn Schwiedergöll und Herrn Basos wurde nicht nur viel Wissen gesammelt, sondern auch unsere erste eigene Ausstellung geplant und umgesetzt. Durch die intensive Beschäftigung mit Otto Nagels Lebenskreisen sind nicht nur an ihn inspirierte Werke zu den Themen der Lebenskreise, sondern auch informative Podcasts, die einen historischen Kontext bieten, entstanden. Seit einem halben Jahr befinden wir uns in der Auseinandersetzung mit Werten und deren Weitergabe. Dabei stellt sich die Frage, welche Werte uns prägen und welche Otto Nagel in seinen Werken verankert hat. Und genau darüber werden wir heute sprechen. Als Kurs setzen wir uns nicht nur mit der Porträtmalerei Nagels auseinander, sondern auch mit der Analyse verschiedener historischer Kontexte und Kunstrichtungen wie dem Expressionismus, Impressionismus, Jugendstil, Realismus, Symbolismus und Kubismus. In der Auseinandersetzung hat insbesondere der Wert der Solidarität eine herausragende Rolle eingenommen. Das konnten wir auch schon gerade an unseren Werken sehen. Dadurch haben wir gelernt, dass Otto Nagel in seinen Werken durch die Darstellung der Realität insbesondere Solidarität vermittelt. Otto Nagel hat als Maler vor allem solidarisch das alte Berlin dargestellt, aber auch die Arbeiterklasse, der er selbst angehörte. Und damit kommen wir zu unserer ersten Frage.
Gerne.
Genau. Otto Nagel hat in seinem Leben besonders viele Werke zum alten Berlin gezeichnet bzw. gemalt. Wofür steht Ihrer Meinung nach das alte Berlin und welche Werte vermittelte er in seinen Darstellungen?
Kann man jetzt einen Aufsatz schreiben. Also Otto Nagel ist ja eigentlich ein Maler vom Wedding. Der hat immer zum Wedding gestanden und gesagt, das ist da die Gegend, wo ich aufgewachsen bin, wo ich immer vernetzt war und wo immer noch meine Wurzeln sind. Er hat den Wedding eigentlich in seinen ersten 20 Lebensjahren überhaupt nicht verlassen. Man muss sich ungefähr so vorstellen, dass ja der Nahverkehr noch gar nicht so ausgeprägt war wie heute. Man ist nicht so viel hin und her gefahren und für manche war schon die Fahrt mit dem Bus oder mit der Straßenbahn kostspielig. Mein Vater hat mir zum Beispiel mal erzählt, er ist ohne seinen Vater groß geworden, er ist nach dem Krieg an einer Verletzung gestorben. Also seine Mutter war Witwe. Und damals, in frühen 20er Jahren, gab es diese ganzen Sozialversicherungen so ausgeprägt wie heute überhaupt noch nicht. Die Leute waren darauf angewiesen, selber Geld zu haben. Meine Großmutter, die ist Treppenwischen gegangen und Plätten und so Dinge, die man so macht. Mein Vater und seine Schwester sind vor der Schule, die haben Brötchen und Milch ausgetragen, um Geld zu verdienen. Also so war die Situation und Otto Nagel hat dann erst eigentlich so seit 1921 ist er sozusagen als ein Streikführer in den Bergmannwerken, also später dann Bergmann-Borsig war in Wilhelmsruh, entlassen worden in seinen Betrieb und er hat auch sozusagen ein Arbeitsverbot in der Metallbranche bekommen und von daher hat er sozusagen den inneren Auftrag, sich für sein Leben neu zu entscheiden. Und er hat sich entschieden, Künstler zu werden. Er hat, glaube ich, 1921 auch schon das erste Bild verkauft, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, er hat da 50 Mark für bekommen, was eigentlich schon relativ viel ist für einen Monat. Er war aber wohl unterbezahlt und der Käufer hat ihm später gestanden, dass das Bild eigentlich viel mehr wert gewesen wäre und tut ihm irgendwie leid. Und dann hat er dem Nagel nochmal einen anderen Auftrag gegeben. Er hat ihm nämlich dann gesagt, eins ihrer Bilder müsste mal einen neuen Rahmen bekommen. Und da hat er ihm den neuen Rahmen gemacht und dafür eine Rechnung von 400 Markt gestellt. Und dann waren sie dann wieder irgendwie quitt und der Auftraggeber hat dann auch nicht geleckert, sondern sie haben sozusagen die Dinger dann wieder okay. Und von da an, als er dann freier Künstler war, ist dann Otto Nagel sehr viel mehr in Berlin rumgekommen. Er war am Anfang relativ viel im Osten, er ist dann aber auch Richtung Süden und Richtung Westen gegangen. Und er hat dann wohl 1922 Heinrich Zille persönlich kennengelernt. Heinrich Zille war ja eigentlich damals 1922 schon Ikone für Berlin. Er war sozusagen der Berlin-Zeichner und der Berlin-Maler. Und sie müssen wohl irgendwie, Zille war ja zu der Zeit auch schon lange freier Künstler, genau wie Nagel. Die müssen sich wohl auf Ausstellungen und so, wo man sich so informell trifft, wo sich Künstler treffen, müssen die sich wohl über den Weg gelaufen sein. Und die haben beide einen Draht füreinander entwickelt. Man muss sich vorstellen, Heinrich Zille ist Jahr 1858 und Otto Nagel, das wissen Sie, ja bestimmt, 1894, also er ist sozusagen eine väterliche Figur für Otto Nagel und die Dinge haben sich dann auch wohl so entwickelt. Also Otto Nagel hat Zille sozusagen ja schon von Anfang an wie eine Ikone betrachtet. Zille kannte Nagel nicht, er hat sich dann aber sein Werk angeguckt und Zille hat ihm dann gesagt, Herr Nagel, was Sie machen, das wollte ich eigentlich selbst machen. Er hat auch eine andere Biografie gehabt, also er hat viele Jahre als Lithograf gearbeitet und ist dann schon im höheren Lebensalter entlassen worden, weil er einer der Lithografen war in seiner fotografischen Anstalt in Charlottenburg, der sehr viel Geld verdient hat und der wohl irgendwie da dem Unternehmen zu teuer war und die haben ihn dann entlassen. Und diese Vaterfigur, die war dann sozusagen bis zum Ende da und warum war Zille jetzt eigentlich so ein Fan vom alten Fischerkiez, von diesem Alt-Köln und Alt-Berlin? Also insbesondere Alt-Köln war ja eigentlich sein Gebiet, der Fischerkiez. Zille hat 25 Jahre lang, von 77 bis 92, am Dönhoffplatz gearbeitet bei der Fotografischen Gesellschaft. Der Dönhoffplatz ist so ein kleines Nebengelage neben dem Spittelmarkt. Da, wo heute noch, da stehen so ein paar, wie heißen die? So ein paar Balken, so ein paar Möbel, ich weiß nicht, die Spittelkolonnaden. Da, wo die Spittelkolonnaden heute stehen, da war früher mal der Dönhoffplatz. Und vom Dönhoffplatz geht man ja praktisch dann nur über die Brücke, über Traunbrück, und da ist man im Fischerkiez. Und der ist da immer rumgelaufen. Und wenn man sich sein Werk anguckt, dann sieht man auch, dass er dort zu Hause war. Ich möchte Ihnen mal ein Bild zeigen. Das Bild ist sozusagen sehr ähnlich dem Bild, was Sie erworben haben. Sie sehen hier diese Stufen mit dem Tor und diesem Eingang zum Keller. Das ist genau sozusagen die Situation, die wir kennen von Ihrem Bild. Und ist auch eine unglaubliche Geschichte. Wir können es nachher nochmal, wenn dazu Gelegenheit besteht, auf dem Stick angucken. Hier steht ein sehr lumpiger Mann, sehr armer. Der steht davor, Einkauf von Lumpen sofort für Geld. Und dann sagt der gute Mann, der steht, wenn ich jetzt Lumpen hätte. Also ich kann darüber lachen, vielleicht könnt ihr sogar nicht lachen, aber man muss sich einfach trauen, das ist ja halt so angemacht. Ne? Okay, Zille ist da sozusagen fast 25 Jahre und er hat ja eine Familie, er wird nicht jeden Tag Bier getrunken haben, aber er hat eben sehr viel Milieustudien gemacht. Sie haben es ja vielleicht gesehen auf meinem Beitrag mit den Lokationen, dass dann auch die Kneipe, man fällt mir jetzt gerade nicht, wie heißt die Kneipe? Ja, Nussbaum, genau. Da ist er relativ oft hingegangen und wie die Berliner so früher sagten und manchmal heute noch, man hat ja die Spendierhosen an, das heißt, man spendiert, man hat mal ein paar Groschen in der Tasche und spendiert das. Und daher kannte eben Ziller Alt-Berlin sehr gut. Und ich habe gelesen, dass die beiden sehr oft lange Spaziergänge durch Alt-Berlin gemacht haben, sich sehr viel erzählt haben aus ihrem langen oder kürzeren Leben, dass sie eine sehr vertrauensvolle Beziehung zueinander hatten. Interessant ist aber, sie entstammen beide proletarischen Milieus, aber sie hatten dann sozusagen doch so bürgerliche Attitüden. Die haben mich nie in ihrem Leben geduzt. Also Zille ist ja 1929 gestorben, mit 71 Jahren. Da war Nagel um die 30 und da gab es nichts anderes. Von Nagel ist auch überliefert, der ist ja irgendwann auch Ende der 40er Jahre in der DDR zum Professor ernannt worden. Und dann hieß es, das wissen wir von dem Sohn seiner Haushälterin, Elise stand in der Regel mit Herrn Professor anreden und nicht mit Otto, kannst du nicht machen oder so. Ne? Gab es dann halt nicht. Also, sie waren dann schon sehr konsequent auch bürgerlich, um sozusagen Anstand und Würde halt auch auszustrahlen. So, also, so weit zu, wie Nagel zu Alt-Berlin kommt. Und dann ist ja, machen wir kurz, ich habe gedacht, ich spreche mal 3 oder 4 Minuten, weil ich gerne so viel weiß, aber ich sehe schon, das wird ein bisschen länger. Otto Nagel ist 1933, am 30. Januar, ist er zum Präsidenten des Reichsbundes der Künstler, weiß ich genau, wie der Name heißt. Das war sozusagen die größte Vereinigung von Künstlern in Deutschland, und da ist er Präsident geworden. War auch eine Anerkennung seiner großen organisatorischen Tätigkeit hier in Berlin. Er war ja hier sehr, sehr organisatorisch tätig, hat viele Sachen gemacht. Er war ja auch Mitglied der Kommunistischen Partei, aber nicht so, dass man denkt, er ist ein großer Ideologe gewesen. Er war eher der Überzeugung, dass die Kommunistische Partei eine Organisation ist, wo er sehr gut als Künstler arbeiten und organisieren kann. Das war sicherlich sein Hintergrund. Und nach dieser Wahl ist er einen Tag später, am 31. Januar, ist er von den Nazis sozusagen abgesetzt worden. Und wenig später wurde ihm dann auch gesagt, dass seine Tätigkeit so nicht weitergehen wird und er Atelierverbot bekommen wird und dann sehen muss, wie er über die Runden kommt. Das war dann für Otto Nagel ein schwerer Schlag. Und er hat sich dann offensichtlich dann auch mit dem weiteren Verlauf, dann auch mit dem Beginn des Krieges, dann doch sehr stark mit diesem alten Berlin befasst, weil er doch dann immer mehr die Überzeugung bekam, dass dieses Stück Berlin möglicherweise dann nicht überleben wird, durch den Bombenkrieg natürlich. Aber das darf man nicht vergessen, und das will ich jetzt auch nicht ausführlich vortragen. Dieses Alt-Berlin war eigentlich für die Verkehrsplaner, für die Stadtplaner schon immer irgendwie ein Hindernis. War viel zu stark überbaut, da leben viel zu viele Menschen auf sehr niedrigem Niveau. Man wollte eigentlich diesen, ich sage jetzt mal, so Schandfleck für die bürgerliche Gesellschaft, den wollte man wegbekommen. Und hat auch in dieser Gegend kaum noch investiert. Also die Bausubstanz, die war dann ohnehin sehr schlecht. Und wir werden nachher nochmal auf Fotos sehen, dann in den 50er und 60er Jahren, wo die Bausubstanz dermaßen verschlissen, dass man eigentlich, muss ich auch ehrlich sagen, nur noch zu dem Schluss kommen könnte, das muss jetzt alles direkt etwas Neues hingebaut. Das ist ein bisschen vereinfacht gesagt, aber ich denke mal, dass die Tendenz, so zu denken, das so anzunehmen, schon richtig ist. Ja. Habe ich jetzt Ihre Frage, die haben mich gefragt. Ne?
Ja, genau. Und ich wollte mal näher auf die Werte eingehen. Ja. Also Otto Nagel hat ja in seinen Werken vor allem den Wert Solidarität gemalt. Und was meinen Sie, warum dieser Wert ihm so wichtig war?
Die Arbeiterklasse hat sich immer betrachtet als eine Klasse im Gegensatz zum Kapital. Sie sieht sich selbst als ausgebeutet, und da sie sozusagen die Arbeit erbringt, wie sie dann auch selbst an die Macht kommen und kapitalistische Produktionsverhältnisse auflösen. Der zentrale Gedanke der Arbeiterklasse ist, wir sind Arbeiter, wir sind untereinander Genossen, jetzt egal ob kommunistisch oder sozialdemokratisch, man hat sich als Genosse bezeichnet. Und von daher war völlig klar, es gibt sozusagen unter Arbeitern gibt es nur eins, Solidarität. Unbedingt nicht einstehen füreinander, einander immer helfen, nie jemanden fallen lassen. Aber wenn man größere gemeinsame Ziele verfolgt, auch mal einen Rückschritt verkraften in der Annahme, dass man in 2 Jahren zu völlig anderen Zielen sich hinarbeiten kann. Also es ist nicht nur so, dass man denkt, man muss sozusagen jede solidarische Handlung ist immer ein kleiner Sieg gegen sozusagen die Ausbeuter. Man kann als Klasse dann auch Solidarität entwickeln, die einen strategischen Charakter hat. Und so hat, glaube ich, auch Otto Nagel überwiegend gedacht. Man wird es nicht so in seinem Werk finden. In seinem Werk findet man, dass er die Menschen einfach so darstellt, wie sie sind, wie sie leben. Und dass er eigentlich dann sagt, so kann das Leben nicht weitergehen. Wir möchten, dass wir eines Tages mal ein besseres Leben haben werden. Und dann hatten wir plötzlich die DDR und den Sozialismus. Und dann haben wir, ich kann das sozusagen als Zeitzeuge so sagen, wir hatten dann 40 Jahre lang auch immer ein Verheißungsversprechen. Wir sind auf dem richtigen Weg, es ist noch nicht alles da, aber alles wird gut, alles wird jeden Tag ein bisschen besser. Und sozusagen war dann die Solidarität des realen Sozialismus, dass man doch sehr viel von Verheißungen gelebt hat, als von wirklich erlebten Fortschritten. Wobei, ich muss jetzt auch mit dem Abstand von über 30 Jahren sagen, wir haben damals viel mehr erreicht, als wir uns jemals eingestanden haben. Wenn man mit dem historischen Abstand Dinge sieht. Ich habe mal gearbeitet im Wohnungsbaukombinat, also Wohnungsbaukombinat war der Betrieb, der die Großsiedlung in Bodschenhausen, Marzahn und Tellersdorf gebaut hat. Wir haben damals gedacht, naja, irgendwie die Häuser werden wahrscheinlich 30, 40, vielleicht 50 Jahre alt, sind sie inzwischen zum Teil schon älter. Und viele, viele Straßen, gerade die kleinen Wohnstraßen, wenn Sie das kennen, die sind alle noch aus DDR-Zeiten. Da haben wir früher auch gedacht, naja, spätestens 2000 sind die alle hinüber oder so. Dazwischen sind wir im Jahr 2023 und die alten Straßen sind zwar nicht mehr schön, aber sie funktionieren immer noch. Ich will eigentlich nur damit sagen, es gibt viele Dinge, die erarbeitet worden sind, die da sind, die wir heute immer noch genießen, zum Beispiel U5. Mit ihren Bahnhöfen, die ja jetzt so unter Denkmalschutz gestellt worden sind, sind alles Dinge, die wir für völlig normal halten, die aber sozusagen auch in diesen 40 Jahren zustande gekommen sind. Der springende Punkt ist immer die Vergabe der politischen Möglichkeiten. Es gab immer andere politische Möglichkeiten, als sie dann wirklich geworden sind, dass man die ständig sozusagen die Möglichkeiten nicht nehmen wollte, sondern immer nur auf einem bestimmten Punkt verharrt hat, war dann eben der springende Punkt, dass die Leute irgendwann mal die Nase voll hatten und fast dann plötzlich überlief und dann nichts mehr ging. Aber nochmal zum Abschluss, es ist viel, viel geleistet und viel gearbeitet worden, was sich sozusagen eine Anschauung immer noch da ist und wo man sagen kann, ja, vielleicht sagen Ihre Eltern eben auch mal oder Ihre Großeltern, das haben wir damals gebaut, gebastelt, gearbeitet, geschweißt, wie auch immer. Es gibt viele Zeugen aus dieser Zeit.
Dankeschön, genau. Und vertrat Otto Nagel noch weitere wichtige Werte neben der Solidarität oder dass er die Arbeit in Klassen darstellen wollte?
Also Otto Nagel war, jetzt will ich vielleicht auch nochmal ganz klar sagen, die Kommunistische Partei 1920er Jahren bis 1933 war auch eine sehr ideologische Partei, die von der Kommunistischen Internationale geprägt worden ist. Und ich sage das jetzt mal so ein bisschen vereinfacht, alles, was aus Moskau kam, musste in den anderen europäischen Ländern umgesetzt werden. Und da gab es dann eben auch viele Dinge, die sozusagen mit Feindbildern belastet waren. Die Sozialdemokraten waren Feinde, die bürgerliche Kunst waren sowieso, eigentlich waren alles Feinde. Otto Nagel hat immer gesagt, für mich ist wichtig, zeigen, was ist, malen, was ist. Das war seine Grundüberzeugung. Er war also da Realisten, die Ideologen, hat sich nie irgendwie Dinge vorgemacht. Und das muss man vielleicht Otto Nagel auch zugute halten. Seine beste Zeit als Künstler, als jemand, der etwas produziert, sicherlich auch vom Lebensalter her günstig war, die 1920er Jahre, was er in den 1920er Jahren gemacht hat, hat er später nie wieder erreicht. Er hat zwar in den 30er Jahren bis zum Ende des Weltkrieges dann auch sehr viel gezeichnet oder gemalt, aber war sozusagen alles im Verborgenen. Und leider ist er dann auch dadurch, dass sein Atelier in der Badstraße in Berlin bombardiert worden ist, viel von seinen Werken verbrannt und nicht mehr da. Also ungefähr 3/4 seines Werkes ist dem Flammen zum Opfer gefallen, was eigentlich auch sehr schade ist, aber es ist so gekommen. Deswegen hat auch Otto Nagel immer noch mal eine Zweitauflage von den Dingen gemacht, die dann verbrannt worden sind. Also zum Beispiel die Hauseingänge in der Friedrichskracht, römisch 2, die sind eben sozusagen römisch 2, weil es die zweite Fassung war. Er hat sich da nochmal hingesetzt, hat es gemacht, weil die 1 sozusagen verbrannt war. Ja, also Otto Nagel war ein realistischer Mensch, er hat sich nichts vorgemacht. Er hat die Dinge so gesehen, wie sie sind und war nicht irgend so ein Ideologie-Schleimer oder irgend so ein Parteikommunist auf jeden Fall. Er war ein Realist und hat versucht, in der Weimarer Republik sehr viel zu organisieren und das ist ihm auch gelungen. Er hat auch diesen Roman geschrieben, Die Weiße Taube. Ist jetzt vielleicht vom Lesen her ein bisschen anstrengend, aber es ist ein unglaubliches Fass von Material. Also wer keine Ahnung hat von der Weimarer Zeit, der muss das einfach lesen. Es sind so viele Begriffe, die man nicht erst erklären muss. Spezialbegriffe, gerade so aus dem Sozialbereich. Aber man kann sehr viel lernen. Versteht dann auch manche Zeichnungen von Zille besser, wenn man die Weiße Taube verstanden hat.
Okay, vielen Dank. Genau, wie Sie auch schon vorher erwähnt haben, hatte Heinrich Zille eine sehr große Bedeutung für Otto Nagel auch. Und in Ihrem Katalog haben wir auch gesehen, dass Sie erwähnt haben, dass Heinrich Zille Otto Nagel das alte Berlin gezeigt hat. Und deswegen wäre unsere Frage, wie Sie den Einfluss von Heinrich Zille auf Otto Nagels Kunst beschreiben würden und halt besonders auf die Darstellung des alten Berlins.
Also, ich glaube, es gibt da nicht so besonders viel. Also, Nagel hat, denke ich, sich bloß so geäußert, dass sie öfter lange Spaziergänge und lange Gespräche hatten in diesen Gesprächen. Und halt vorkam, müssen wir uns vielleicht irgendwie vorstellen. Aber sozusagen, wie ich eingangs schon sagte, Zille ist eigentlich vom Wedding und der hat nie irgendwas mit dem alten Berlin zu tun gehabt. Hatte es ihm dann sicherlich eben, weil Zille ja sehr große Kenntnisse von dieser Gegend hatte. Er hat da 25 Jahre gearbeitet, 25 Jahre hat er sich rumgetrieben und gezeichnet. Diese Liebe ist ihm sicherlich von Zille eingepflanzt worden. Ist auch von Nagel überliefert, dass er selber dann auch noch in die letzten Ecken gekrochen ist, also in die Hinterhäuser, in die Aufgänge, wo er auch einige Zeichnungen gemacht hat, die eigentlich sehr sehr interessant sind. Er hat gesagt, es gibt Leute, die sagen, das habe ich ja selber noch nicht mal zu den Altberlin gesehen, was er da noch aufgegabelt und gezeichnet hat. Also er war sicherlich dann auch einer von wirklich von kenntnisreichen Künstlern, die eigentlich da alles sich angeguckt haben, was es anzusehen gab. Und es ist ja auch von Otto Nagel überliefert, dass ihm sozusagen der Erhalt des Fischerkiezes sehr wichtig ist. Er hat sozusagen die Formulierung gebraucht, das ist die Gegend, wo unsere Väter und Vorväter gelebt haben. Wir dürfen dieses Stück Berlin, was ja sozusagen die Wurzel unserer Stadt ausmacht, dürfen wir nicht zerstören, müssen wir erhalten. Es kam dann anders, aus den Gründen, die ich Ihnen jetzt auch schon gesagt habe. Das Wichtigste war, dass die Substanz des Viertels immer schlechter wurde und der Krieg hat dann sozusagen den Fischerkiez und Altberlin doch mehr oder weniger so zerstört, dass da nicht mehr allzu viel zu retten war, außer einzelnen Gebäuden. Also einzelne Gebäude hätte man sicherlich mehr einpflanzen können in die neue Stadt, als man es gemacht hat. Aber das liegt eigentlich als den einzigen Mangel an, den man sozusagen da aufzeigen kann. Nagel war unzufrieden am Ende seines Lebens, dass doch so viel zerstört worden ist, aber vielleicht war auch ein bisschen zu stark schon so ein leichter nostalgischer Eindruck, den er sozusagen jetzt von seinem langen Beschäftigen mit dem. Er ist ja auch dann selber älter geworden, man sieht die Dinge dann mit anderen Augen. Aber Er war einer der kenntnisreichsten Armen, aber er musste dann doch sehen, wie die Stadt dann nicht mehr so sein wird, wie sie mal war. Und der war darüber so traurig. Kann man nur verstehen darüber. Mhm.
Genau, um nochmal ein bisschen genau auf das Fischerkind zu sprechen zu kommen. Wir haben ja auch gelesen, dass sie es auch selber erlebt haben. Und genau unsere Frage wäre, wie hat die Beziehung ihres Vaters zu Otto Nagels Bildern denn ihre eigene Wahrnehmung des Fischerkindes beeinflusst?
Also, Sie werden sich ja vielleicht erinnern, dass manchmal ein Kind größer wird, so 9, 10, 11 Jahre, dass die Eltern manchmal das Gefühl haben, sie müssen ihrem Kind jetzt irgendwie größere Zusammenhänge und weitere Zeitläufe mal erklären. Vor allem dann mal die Väter, die sozusagen dann so einen Sinn entwickeln. Und so war es bei meinem Vater auch. Axel, wir gehen heute mal nach der Mai-Demonstration, gehen wir mal den alten Fischerkiez und dann zeige ich dir mal die Häuser. Und dann hat er mir das gezeigt und die Qual ist also meine totale Erinnerung. Ich war total genervt davon, von diesen Vorträgen. Ich konnte damit nichts anfangen. Ich habe mich nochmal versucht zu konzentrieren, wie ist denn eigentlich der Zusammenhang. Ich bin ja 1950, da ist der Krieg 5 Jahre zu Ende gewesen. Da, wo wir gelebt haben, ich bin in Bormschen Weg groß geworden, da war nicht so sehr Zerstörung, aber sobald du sozusagen in die Innenstadt gekommen bist, du hast immer sozusagen mit Trümmerlandschaften noch gelebt, mit Unvollkommenheit, mit vielen Dingen, wo du eigentlich dir immer erhofft hast, dass es mal irgendwie ein bisschen besser werden könnte. Und Bormschen Weg war ein bisschen besser als der Fischerkiez. Und da hat er mir nur diese alten Klamotten gezeigt. Wir gucken uns nachher noch mal ein paar Fotos an und da war ich dann nur genervt. Und ich konnte auch mit dem Werk von Otto Nagel nichts anfangen, sage ich ganz ehrlich. Weil Otto Nagel ist auch immer, ich will vielleicht mal versuchen, so ein bisschen nahezubringen. Ich habe ja von den Verheißungen im Sozialismus gesprochen. Und in der Schule gab es dann immer eben die großen Künstler. Otto Nagel war einer von denen, der die Arbeiterklasse gezeichnet und gemalt hat und einer von uns und ein ganz großer. Und du warst eigentlich immer unterwegs, dass alle immer ganz groß und ganz doll waren und du musstest immer alle schön finden. Da entwickelt man natürlich eine Abneigung, immer wenn dir jemand sagt, alles jetzt toll, jetzt gerade nicht, jetzt erst recht nicht. Und so ist dann sicherlich auch dieser Spaziergang damals ausgegangen. Ich will dann noch dazu sagen, ich habe die erweiterte Oberschule von 1965 bis 1969 gehabt. Die Schule war an der Niederwaldstraße. Ich bin mit meinem, ich weiß nicht, wo die Niederwaldstraße ist, so am Stand hier vom Spittelmarkt. Wenn man vom S-Bahnhof Janowitzburg geht, kann man die Waldstraße langlaufen. Die Waldstraße, die führt praktisch parallel zur Friedrichskracht und man hat damals die alte Bebauung noch ganz gut sehen können. Und in der Zeit von 65 bis 69 wurde auch mehr und mehr dann abgerissen und 69 stand ja glaube ich schon, oder 68 das erste Hochhaus. Wir sind da eigentlich immer wie so durch eine Baulandschaft gelaufen, aber ich muss ganz klar sagen, ich habe mich für diese Baulandschaft nie interessiert. Wir sind da immer dann vorbei, laufen schnell weg hier oder irgendwie, ich meine Erinnerung, uns hat dann wie etwas fasziniert und als dann sozusagen der Fischerkiez dann irgendwann mal abgerissen und die Fischerinsel neu entstanden war, fanden wir das zwar jetzt auch nicht toll, aber sozusagen es war, der alte Dreck war weg und etwas Neues hingestellt, wie es immer so schön hieß. Und ich hatte eine Kommilitonin, also ich habe dann seit 71 bis 75 dann studiert. Damals gab es Studiengruppen. In den Seminargruppen waren immer so 5, 6 Leute und die haben dann zusammen sich auf Seminare vorbereitet, Arbeiten zusammengeschrieben, Vorträge und solche Dinge gemacht. Und eine von meinen Kommilitonen, die wohnte in so einem Hochhaus, da wohnten auch meistens also so 70, 80% Leute drin, die irgendwie in einer engen Beziehung dann zum Staat oder zur Partei standen. Meine Kommilitonin hieß Ursula Goldenbaum, ich würde Ihnen jetzt nichts sagen. Es gab damals einen Vorsitzenden der Bauernpartei in der DDR, Ernst Goldenbaum, der war, glaube ich, so lange in der DDR stand, war der Vorsitzende der Bauernpartei und seine Tochter mit 20 oder 21 Jahren hatte dann eine Zwei-Zimmer-Wohnung in so einem Hochhaus wäre nie sozusagen bei uns im Traum gekommen. Wir hätten uns alle irgendwo in der, bei der KBV anmelden müssen und hätten nach 3 oder 4 Jahren vielleicht irgendwo eine hintergelegene Wohnung mit einem Zimmer bekommen oder sowas. Aber man konnte dann halt sehen, dass man auch anders wohnen und leben kann. Und wir waren dann beeindruckt, dass es dann doch in so einem Hochhaus bestimmt schöner ist als in so einer alten Klamotte von 1793, die mühselig mit den nötigen technischen Infrastruktur versorgt wird. Also so ist dann auch, wenn man jung ist und die Dinge noch nicht im historischen Kontext sieht, hat man einfach gesagt, ja, ist vielleicht besser so. Das ist eigentlich so dann der Zusammenhang. Ich habe auch nie irgendwie sozusagen noch weiter reflektiert. Da kann man alles erst nach der Wende, als man dann sagte, alle Mist hier, wir müssen was Neues machen, wurde eben das Ahrenblatt wurde sang- und klanglos abgerissen und von daher hat man immer gemerkt, Kinder, wir müssen uns doch nochmal besinnen. Was waren da eigentlich? War das nun alle so schlecht oder war es vielleicht doch nicht so schlecht, wie auch immer? Sozusagen in dieser Kontextualisierung, dass die Dinge, die vorher normal waren, alle in Frage gestellt werden, stellt man sich viele Fragen einfach nochmal neu. Und ich habe auch zur Fischerinsel heute ein anderes Verständnis, habe aber insgesamt den Zusammenhang, dass dieser Stadtteil, dieses Alt-Berlin war schon überfordert, wurde auch von den Altvorderen schon zu Kaiserzeiten und dann auch in der Weimarer Republik nicht mehr besonders gütlich betrachtet, sondern mehr oder weniger eigentlich als ein Abriss gegend, wo etwas Neues hingestellt werden sollte. Diese riesige Mühlendammbrücke, die immer wieder kritisiert wird, ist vom Berliner Magistrat 1930 genauso geplant worden, wie sie dann gebaut worden ist. Allerdings mit anderen Baustoffen halt. Aber etwa genau dieselbe Dimension, die Brücke sollte so groß und so breit sein, schon 1930, also dann 40 Jahre später Wirklichkeit wurde. Also da muss man die Dinge auch mal versuchen zu verstehen.
Vielen Dank. Otto Nagel hat ja vor allem auch das Fischer Kiez, halt bevor es abgerissen wurde, häufig grafisch dargestellt. Und warum denken Sie, hat er besonders hier häufig gezeichnet und gemalt?
Er war ja seine Gegend schon vor dem Krieg und er hat dann auch gesehen, wie es aussieht, wenn alles vorbei ist, wenn die Trümmer beiseite geworfen werden und noch da so ein paar Häuser stehen. Und es war sozusagen ein Herzensbedürfnis, das, was noch da ist von der alten Stadt, das nochmal zu zeichnen. Und es gibt so diese Erinnerung, dass er 1965 mit seiner Tochter Sibylle nochmal in die alte Stadt fährt, sich an bestimmten Stellen hinsetzt und noch Szenen malt, die noch verfügbar sind. Und Walli hat dann hinterher gesagt, er war dann sehr zufrieden. Er hat wohl 6 Pastelle in 5 Tagen oder in 6 Tagen, also jeden Tag ein Pastell gezeichnet. Und Walli sagte, die Pastelle von 1965, die wären die schönsten gewesen, die farbenreichsten, auch am besten gesehenen, sozusagen, wie man es dann nochmal sieht. Wie er es dann gezeichnet hat, und das muss ihm wohl irgendwie doch eine große Freude, vielleicht auch irgendwie eine Erleichterung, vielleicht eine Erlösung gewesen sein, dass er die alte Stadt, so wie er sie gesehen und empfunden hat, noch einmal zeichnen konnte. Man kann vielleicht sagen, also als wäre so das Lebenswerk halt abgerundet. Das muss bei ihm so gewesen sein. Man sieht doch auf den Zeichnungen, wenn man genau hinguckt, dass er auch schon eine etwas unruhige Hand hat, ist nicht alles mehr so total in jeder Perspektive. Manchmal fällt der Strich schon so ein bisschen nach rechts unten ab oder so. Man sieht, dass es Alterswerke sind, aber es ist sozusagen der Gesamteindruck, der ist überwältigend. Und ich muss auch sagen, also wenn ich mir Ihr Foto einmal angucke, die beiden Jungs, die ein Bild halten, also bin ich immer wieder nicht beeindruckt, sondern muss wenn ja, das erfasst mich auch ein bisschen, muss ich sagen. Ich finde es schön, dass das Otto-Nagel-Gymnasium diesen Pastell erworben hat. Sehr schön eigentlich.
Ja, meinten ja gerade, dass Sie aus heutiger Sicht natürlich ganz anders auf das Fischerkiez gucken, beziehungsweise auf den Abriss des Fischerkiezes, und hat dies ihre Sicht auf Otto Nagels Kunst verändert, beziehungsweise die Sicht des Viertels?
Also ich glaube, ich hatte das schon mal wieder versucht zu sagen. Mich hat der Fischerkiez früher überhaupt nicht interessiert. Er hat mich dann halb interessiert, als er neu gemacht worden ist. Und in dieser Kontextualisierung, dass der Fischerkiez sozusagen aus westdeutscher Perspektive anders wahrgenommen wird, als er eigentlich mal konzipiert war, und der Kiez, die Fischerinsel, prinzipiell in Frage gestellt wird als gebaute Welt, da ist für mich dann sozusagen stehen für mich neue Fragen, und diese neuen Fragen stelle ich mich auch. Und vielleicht haben Sie gelesen, dass ich mich auch ein bisschen sozusagen zum Petriplatz und zum Molkenmarkt da schon Gedanken gemacht habe. Da gibt es einfach auch sehr viele Dinge, die man sehr, sehr kritisch sehen kann. Und der Bausenat baut, also Sie sind ja, was sind Sie für ein Jahr, darf ich mal fragen, so fünf oder sechs. ...1990 war sozusagen die Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik noch sehr luftig bebaut. Überall waren Grünflächen, überall konnte man atmen. Und wenn man heute durch die Stadt geht, da hat man ja kaum noch was. Und die letzten Grünflächen, also vom Rathaus bis zur Spree, soll eigentlich auch noch zugebaut werden. Man hat die Vorstellung, alles ist schön, wenn man es genauso macht, wie vor 200 Jahren war. Oder so, halte ich für totalen Schwachsinn. Und dann wird sozusagen vom Bauen her wird in Berlin sehr viel Blödsinn gemacht. Sie haben vielleicht schon mal gehört, dass Innenhöfe in Marzahn und in Hellersdorf geschreddert werden, damit man da Bauland gewinnt und dann neue Betonbauten reinstellt. Das ist gestern auf meinem Innenhof passiert, also da war ich auch sehr angefressen. Da haben sie einen Innenhof, der besteht seit 1988, und da sind dann auch seitdem Bäume drauf, und plötzlich kommen da drei Leute mit einer Kettensäge und machen 40 Bäume, die da ungefähr gestanden haben, machen die einfach weg, und da werden jetzt zwei Häuser hingebaut, ohne mit den Bestandsmietern überhaupt zu sprechen oder so. Wir sind total exkludiert worden, und es wurde gesagt, es gibt eine Möglichkeit nach § 34 Baugesetzbuch zu bauen. Da müssen wir sie nicht mit einbeziehen. Ist so eine Nebenfrage, dass man eigentlich sozusagen das, was hier in Berlin zurzeit gebaut wird und was es für Baupläne gibt, auch zur alten Stadt, diese Tarsträume, und da muss man wirklich sehr kritisch und sehr nachhaltig seine Stimme erheben. Ich mache das im Augenblick in dem Verbund Berliner Bündnis Nachhaltige Stadtentwicklung. Wir wollen, dass Berlin seine grünen Lungen nicht verliert, dass die grünen Innenhöfe geschützt werden. Wir sind bisher noch nicht durchgekommen, ist erst noch alles abgerissen worden, was geplant war. Wir wollen den Turnaround 24 spätestens schaffen. Das ist eine ganz wichtige Wunsch von mir, dass diese Stadt erhalten bleibt. Wir lesen jeden Tag in der Zeitung, der Klimawandel ist die größte Herausforderung unserer Zeit. Für uns vielleicht nicht mehr, für Sie natürlich viel mehr, wenn Sie mal den Namen erst recht. Und in Berlin werden Bäume abgerissen. In Berlin gibt es keinen Klimawandel. In Berlin ist alles schick. Wir haben aber seit 2019 eine Klimanotlage, hat der Senat ausgerufen. Das heißt, dass man bestimmte Dinge einfach gar nicht mehr machen kann und trotzdem gemacht. Punkt. Ich will mich jetzt nicht weiter erregen. Ich will nur sagen, es gibt zur Politik gibt es immer Alternativen, nicht nur im Sozialismus, auch in einer späten bürgerlichen Gesellschaft.
Ja, vielen Dank. Also genau, Sie haben ja jetzt schon die Situation mit dem Abreißen des Fischerkiezens in die Gegenwart berufen, beziehungsweise ist zur Gegenwart bezogen. Inwiefern sind denn die Werte, die Otto Nagel durch seine Bilder vermittelt hat, auch heute noch relevant? Also können seine Bilder auch heute noch Sichtbarkeit für Personen schaffen, da er zum Beispiel auch sehr viel die Arbeiterklasse abgebildet hat?
Also ist mir jetzt irgendwie zu speziell die Frage.
Genau, wir haben uns sehr viel damit auseinandergesetzt.
Also ich bin jetzt kein Kunsthistoriker oder kein Kunsttheoretiker, sozusagen. Die Dinge, die mich Otto Nagel beschäftigt, aber in anderen Fragen, ist sozusagen, ich habe mal Philosophie studiert. Also das heißt, dass man versucht, in Zusammenhängen und in Abläufen zu denken. Und so habe ich mich auch Otto Nagel gelehrt. Ich könnte jetzt nicht sozusagen aus kunsttheoretischer Sicht mich zu generellen Aussagen zu Nagel bewegen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Was uns ja eint, ist, dass Sie tatsächlich das Leben von Nagel und das Werk in die Gegenwart holen wollen. Sie als Verein suchen ja auch eine dauerhafte Wirkung, ja. Also wo wir dargestellt
werden.
Ja. Und die Frage ist, mit der wir uns beschäftigen, also Sie haben ja selber auch gesagt, dass Sie als Kind Nagel nicht so gut fanden. Ich könnte mir vorstellen, dass in der Schülerschaft auch eine gewisse Distanz manchmal zu seinem kargen Strich ist, was wie er die Menschen darstellt. Das ist ja eine Form der Solidarität. Und glauben Sie, dass in der heutigen Zeit das besonders wichtig ist, Nagel jetzt nochmal zu zeigen und zu sagen, es ist wichtig, andere Menschen darzustellen wie er, also dass es notwendig ist, ihn wieder in die Gegenwart zu holen?
Also ich will vielleicht mal, gut, dass Sie nochmal versucht haben, so anders zu formulieren. Für mich ist eigentlich richtig, Otto Nagel ist ein Ehrenbürger von Berlin seit 1970 zusammen mit Heinrich Zille, mit seinem besten Freund. Und Otto Nagel ist als Ehrenbürger überhaupt nicht präsent. Er hat in Lichtenberg einen Ehrengrab vom Friedhof und ist sozusagen das Einzige, was man von Nagel betrachten kann. Alle Bilder sind im Depot bei der Akademie der Künste, bei der Stiftung Stadtmuseum Berlin und auch in der Nationalgalerie lagern ein paar Werke von ihm. Alle sind verschlossen, keiner will sie sehen. Otto Nagel ist der Maler der Berliner Arbeiterschaft aus den 1920er Jahren. Berlin war in den 1920er Jahren die europäische Hauptstadt der Industrie. Es gab nirgendwo mehr Arbeiterinnen und Arbeiter als in Berlin. Damals lebten ungefähr 4 Millionen Menschen in Berlin und 2 Millionen davon waren Arbeiter. Berlin war die Hauptstadt der europäischen Arbeiter. Und Otto Nagel hat diese Menschen gemalt, gezeichnet. Es gab auch andere, die sich sozusagen diesem Gegenstand genähert haben. Aber Otto Nagel, man kann es eigentlich sagen, war derjenige, der sozusagen seine eigenen Leute mit der größten Überzeugung versucht hat, so darzustellen, wie sie aussehen, wie sie leben, was sie für Sorgen und für Probleme haben. Das haben sie auch in der Ausstellung, wenn ich mich recht erinnere, selber auch sehr gut herausgearbeitet, dass sie da Dinge doch gefunden haben, die sich da auch beschäftigt haben, wo sie selber dann auch Werke angefertigt haben. Und sozusagen diese für mich Einmaligkeit, Berlin hat einen Maler des Berliner Proletariats, und der heißt Otto Nagel, dieses Bewusstsein muss man einfach wieder zurückkramen. Sie haben ja bestimmt auch ein paar Teile gesehen von Babylon Berlin. Babylon Berlin spielte dann auch in 1920er Jahren, zeigt sozusagen dann diese dunkle Seite, die Seite der Nacht. Da sind alle begeistert. Oh toll, Babylon Berlin. Bam, 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 bam. Da war ich niemand los. Und wenn man dann sieht, dass das sozusagen die Nachtseite war und Otto Nagel zeigt dann das, was Babylon Berlin am Tag war, wie da geknufft werden musste und wie groß die Not oft war, dann ist jetzt sozusagen diese andere Seite von Babylon in Berlin. Und das ist eigentlich sozusagen, wenn wir der Grundgedanke, wo ich sage, das hat Nagel hat es wirklich einfach verdient. Er ist nicht der perfekte Künstler, nicht der perfekte Maler, aber er ist derjenige, der sozusagen von seinem Ursprung her die Leute malen kann und zeichnen, so wie er sie sieht. Und vergleichbare Menschen wie Otto Dix oder Manuschek, die sind mehr Künstler und legen in ihren Werken mehr Achtung darauf, Kunsteffekte zu erzielen. Und Nagel will nicht und kann kaum Kunsteffekte erzielen, obwohl er zu einigen Dingen doch in der Lage war. Möchte ich Ihnen nachher auch nochmal zeigen. Diese Einmaligkeit, diese ursprüngliche Verbundenheit, die Gegenseite von Babylon Berlin ist Otto Nagel. Deswegen ist meine persönliche Überzeugung, muss der Mann in die Geschichte der Stadt zurückgeholt werden, tatsächlich einfach unverdient.
Sie meinten ja gerade, dass Sie als Kind sich mit Otto Nagels Kunst nicht so vertraut machen konnten, beziehungsweise sich nicht so annähern konnten. Aus welchem Grund ist es dann doch anders gekommen? Also wo sagt sie, dass sie sich dann irgendwie dafür begeistern konnten?
Es gibt ja, Menschen haben ja so verschiedene Entwicklungswege. Sie übrigens ja alle in diesem Leistungskurs Kunst doch schon, haben sich vielleicht früher mit Kunst befasst. Also meine Welt war als Junge immer Sportler, halt Fußball spielen und Rennen. Überall, nicht nur in der Schule, sondern auch außerhalb der Schule. Wettkämpfe, ja, das war meine Welt. Ich habe mich mit Kunst wenig beschäftigt. Mein Einstieg zur Kunst, muss ich sagen, also ich bin vom Temperament und auch vom Denken her mit der Romantik eigentlich verpflichtet. Also sowohl in der Malerei als auch in der Musik. Und bei mir, meine ersten Bilder, die mich recht erinnere, waren Impressionisten, die mich dann doch begeistert haben. Als ich dann schon ein bisschen größer war, habe ich auch über Dinge lachen können, wo man vielleicht ja nicht. Es gibt so einen berühmten Biedermeier-Maler in München, ich komme jetzt auch wieder nicht auf den Namen, der eine skurrile Person gemalt hat. Also, ich glaube, Sie wissen, wenn ich beinahe, ich komme jetzt selber nicht drauf. Der hieß die Blumen, hat so eine spitzen Nase, der Poet oben auf dem Dachstuhl. Das ist jetzt, wenn ich meine.
Spitzweg,
genau. Also es war auch, als ich das erste Mal Spitzweg gesehen habe, habe ich nur gedacht, ist das jetzt ernst oder ist das zum Lachen? Und ich musste über Spitzweg eigentlich immer herzlich lachen. Und so habe ich dann sozusagen erst relativ spät, also so eigentlich so nach der US. Also wir haben ja auch schon ein bisschen Kunst gehabt, aber es war nicht meine Primäre. Ich habe mich da jetzt so langsam angetastet. Zuerst kam Literatur, dann Musik und dann erst bildende Kunst. Und also mein Vater hat auch ab und zu kam ja mal mit Hammer und Nagel, werden Sie jetzt vielleicht nicht mehr so selbst erlebt haben. Da hat er mir noch ein Bild hingehängt. Axel guckt ja mal ein Bild an, oder? So ist er eigentlich, so ist er manchmal gewesen. Und wenn mein Vater dann ein Bild zum Angucken hinhängt, dann weißt du natürlich auch, das wird mir jetzt garantiert nicht gefallen. Also so ist sozusagen meine Beziehung zu Otto Nagel als Kind immer gewesen. Es ist aber einfach so, ich habe es ja im Übrigen einen Beitrag auch beschrieben, man wird plötzlich wieder mit Nagel konfrontiert und dann stellst du plötzlich fest, wenn du dich nochmal mit dem Ding intensiver als je zuvor beschäftigst, dass du dann auch einen völlig neuen Zugang zu ihm hast. Hier ist gestern mal durch die Koppe gegangen. Zill ist 71 geworden, Nagel ist 72 geworden, ich bin seit Sonntag 73. Die beiden haben ein riesiges Werk, aber man ist eben schon fast länger auf der Welt als die beiden. Also man kriegt dann auch, wenn man dann so ein bisschen älter wird, ich werde wie ein Opa erzählen, man kann plötzlich die Dinge auch besser verstehen, als man sie als Kind und Jugendlicher versteht. Biografie und das Werk, wie das Werk entstanden ist, halt, ne? Das ist dann wichtig und kann man besser nachvollziehen.
Vielen Dank. Wir selber im Kurs haben realisiert, wie schwierig es ist, aus der Distanz die Not der Person sichtbar zu machen. Inwiefern ist es möglich, trotz persönlicher Distanz gesellschaftlichen Gruppen Sichtbarkeit zu verleihen?
Bitte noch übersetzen vor.
Ja. Wir beschäftigen uns ja seit jetzt einem ganzen Semester mit der Solidarität. Wir haben gesehen, wie Nagel solidarisch ist mit seinem Werk. Sie haben es ja auch zum Anfang gesagt, er hat seine Leute dargestellt und im Prinzip ist da die Solidarität im Bild. Und wir fordern als Lehrkräfte eine ganze Menge von unseren jungen Menschen. Wir sagen, ihr müsst aber auch solidarisch sein und es reicht plötzlich nicht mehr, so ein Bild zu malen. Also wir haben dort auch ein Bild, wo eine Schülerin den Krieg darstellt. wahrscheinlich wird der Bezug auch zur Gegenwart da sein. Sie zeigt die Not und man fragt sich, reicht das immer noch? Also wie schafft man das, solidarisch zu werden, solidarisch zu sein in der Gegenwart? Was kann man den jungen Menschen mitgeben, in der sie sind? Damit setzen wir uns auseinander und wir haben noch keine Antwort gefunden, aber vielleicht haben Sie eine.
Nee, habe ich sicherlich auch nicht. Es ist einfach so, sozusagen die Solidarität bei Otto Nagel und in der Zeit, in der er gelebt hat, ist einfach von daher relativ natürlich, dass es den Menschen ja nicht übermäßig gut ging. Also die hatten entweder eine Arbeit oder hatten keine Arbeit, konnten ihre Wohnung bezahlen oder nicht. Es gab ja früher, das weiß ja da kaum noch jemand, wenn du den Strom nicht bezahlt hast, da wurde eben den Strom abgestellt, bis du gezahlt hast. Und da war man dann schon, also sozusagen, wenn man in solchen Verhältnissen lebt, dann hält man natürlich automatisch zusammen, einfach weil die Not, die Umstände zwingen, solidarisch zu sein. Wir in unserer heutigen Zeit, ich will nicht sagen, dass alle glücklich und reich sind und problemlos, aber die Problemlage ist eben nicht so unmittelbar, dass es um Essen, Trinken und Wohnen geht, sondern die Probleme sind völlig andere und man muss dann auch gemeinsame Ziele formulieren, um solidarisch arbeiten zu können. Man muss vielleicht auch sagen, ich sehe Dinge viel kritischer, als man die sehen kann und hat dann, ohne dass Sie mich da falsch verstehen, hat etwas Feindliches, gegen das man sich verbünden kann oder so. Muss einfach sozusagen, es muss etwas Gemeinsames gefunden werden, wenn einen nicht die Not oder die Verhältnisse zwingen, solidarisch zu sein. Also da kann ich Ihnen eigentlich dann auch den einzigen Rat, den ich Ihnen geben kann, Otto Nagel, zu verstehen, ihm nahe zu sein und zu verstehen, aus welchen Motiven heraus er arbeitet und dass Sie vielleicht auch irgendwie noch Dinge in unserer Gesellschaft finden, wo man sagen kann, ich will zeigen, was ist. Und ich glaube, wenn man mit offenen Gesichtern durch die Welt läuft, dann findet man immer noch, dass man zeigen kann, was ist, ohne dass das irgendwie gelackte Bilder sind. Das wird man vielleicht so einfach zu sagen. Man muss es finden halt. Ne? Man muss etwas finden, was man gemeinsam machen will. Und da gibt es immer die Möglichkeit, etwas Gemeinsames zu finden, zu dem man sich vereinen will, um etwas zu erreichen. So würde ich es vielleicht formulieren.
Okay, vielen Dank. Also eigentlich wollten wir jetzt noch wissen, wann Sie denken, wann Menschen heutzutage aus Ihrer Sicht solidarisch handeln sollten. Allerdings haben Sie es ja gerade schon relativ gut beantwortet. Also denken Sie sozusagen, dass wir heute, dass Otto Nagel es gut gelungen ist, diese Solidarität darzustellen, dass wir das heute ähnlich tun sollten?
Also ich lese relativ viele Medien so am Vormittag, nach dem Frühstück. Und ich denke mal einfach, dass alle Klimaforscher und alle Klimafolgenforscher eigentlich alle nur sagen, Kinder, wir rasen da in einer abgründigen Geschwindigkeit auf etwas zu, wo wir nicht wissen, was hinten dabei rauskommt. Und ich kann nur sagen, man sollte, ohne dass man sich jetzt, dass sich alle festlegen müssen oder so, man muss irgendwie gemeinsam Wege finden, um sich sozusagen dem Klimawandel so zu positionieren, dass man etwas wirklich Sinnvolles tut, um sozusagen etwas beizutragen zu diesem 1,5 Grad Ziel oder wie auch immer. Man soll sich da nicht vielleicht ideologisch verrennen mit irgendwelchem Unsinn, sondern es müssen einfach praktische Dinge sein, die man erreichen kann, wo man sagt, ja, das ist für mich ein Ziel, dem ich mich anschließen möchte. Da kann man immer etwas finden, war nicht irgendwie so hau drauf, wie diese dumme Ankleben oder historische Bauwerke zu beschmieren. Das halte ich halt für völlig unpassend, aber man kann sicherlich da kleine Ziele finden, für die sich einsetzen und begeistern kann.
Okay, vielen Dank. Das war tatsächlich schon unsere letzte Interviewfrage.
Ja. Genau. So, dann würde ich, können wir noch irgendwo was hier hinwerfen?
Total gerne. Ja. Ich würde das offizielle Interview jetzt beenden. Dann können wir das einfach
ausmachen.
Ja.